Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des MedConnect Podcasts. In der heutigen Folge spricht Universitätsdozent Dr. Martin Hülsmann mit Frau Dr. Henrike Arfsten über das Thema mit Guidelines zur richtigen Therapie bei der Herzinsuffizienz. Den Vortrag inklusive Folien finden Sie wie immer in der Mediathek unter medconnect.at.
Ja, Henrike, vielen Dank. Es ist gar nicht so leicht, Guidelines von 150 Seiten einfach einmal zusammenzufassen. Was ist neu? Was kann erwartet werden? Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Eine Frage oder eher eine Bemerkung geht auch gleich in die Richtung, was ich nur dem Zuhörer unterstützen kann, dass es sehr schwer ist, oft die ganzen Medikamentenabkürzungen, die wir in der Herzinsuffizienz haben, sich zu merken. Wir haben hier Buchstabenkombinationen wie SGLT2, HEMA, ARNI und so weiter. MRA hat sich traditionell leider eingebürgert, weil die Begriffe so lang sind und teilweise die ausgesprochenen Wörter genauso unverständlich sind. Ist so in der Herzinsuffizienz, können wir leider nicht ändern, aber ist natürlich eine gewisse Problematik. Geschuldet möchte ich nur eingangs sagen, gebe ich dem Zuhörer völlig recht. Bevor wir hier die Fragen, wir haben einiges an Fragen bekommen, in erster Linie zur Therapie, möchte ich doch ein paar andere Fragen erst einmal zur Diagnostik beginnen. Zum Management halte ich für ganz wichtig. Herzinsuffizienz ist eine sehr häufige Erkrankung, wird oft erst diagnostiziert, wenn die Patienten hospitalisiert werden. Es wird zusehends besser. 80% der Patienten liegen beim oder werden sind in Betreuung beim Allgemeinmediziner. Was kann man dem Allgemeinmediziner mal in erster Linie mitgeben? Wie die Awareness zu steigern ist, beziehungsweise was kann der Allgemeinmediziner zur Primärdiagnostik einmal beitragen?
Also meine Empfehlung wäre, wenn Patienten, der Allgemeinmediziner oder die Allgemeinmedizinerin ist ja in der Regel die erste Anlaufstation für einen Patienten, wenn Herzinsuffizienzsymptome berichtet werden, sprich Luftnot, Leistungsminderung, was sich oft in Luftnot ausdrückt bei den Patienten, möglicherweise kontinuierlich oder intermittierend die Beine geschwollen sind, nächtlich eine Schlafunruhe vorliegt oder die Patienten auch vielleicht gar nicht mehr flach liegen können beim Schlafen, bietet es sich natürlich einmal an als ersten Schritt. Ganz eingangs habe ich das NT-proBNP genannt. Dieses im Rahmen einer Routine-Blutabnahme, die in der Regel ja doch recht niederschwellig gemacht wird, mit abzunehmen. Und wenn man da bereits sieht, dass das NT-proBNP erhöht ist, kann hier der Impuls entstehen, den Patienten oder die Patientin direkt zu einem Internisten, möglicherweise einen Internisten mit kardiologischem Schwerpunkt oder direkt ein Kardiologe, eine Kardiologin zuzuweisen, um hier die weitere Diagnostik nicht zu verzögern, sondern möglichst rasch zum entsprechenden dann auch zur entsprechenden Therapieinitiierung zu kommen. Mhm. Möglicherweise eine diuretische Therapie kann vielleicht schon begonnen werden, aber ich bin ehrlich gesagt kein Fan in eine unklare Diagnose hinein zu therapieren. Mhm.
Das heißt, wenn ein BNP, um das dann praktisch einmal herunterzubrechen, 80 ist, dann ist es normal, dann können wir es, wie du es eh gezeigt hast, ausschließen. Genau. Der andere Fall, es ist jetzt positiv. Positiv ist ein großes Wort. Es ist von 126 bis 35.000. Was sagt uns jetzt wirklich die Zahl heruntergebrochen auf das, wie wir reagieren sollten?
Genau, also es ist einmal ein diagnostischer Marker, aber dann auch ein prognostischer Marker, sprich die Höhe korreliert dann schon mit der Prognose unserer Patienten und je höher das BNP, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um einen Hochrisikopatienten handeln dürfte, der eher rasch dann auch in eine spezialisiertere Betreuung gehen sollte, sprich wenn ich ein BNP von 300 habe, habe ich mit großer Wahrscheinlichkeit etwas mehr Zeit, einen Termin auszumachen beim Kardiologen, der macht einen Ultraschall und dann weiß man, wo man steht. Wenn beispielsweise ein junger Patient oder eine junge Patientin mit 20.000 NT-proBNP daherkommt, sollte bei mir der Impuls entstehen, den eher möglicherweise tatsächlich auch auf eine Notaufnahme zu schicken oder um einen recht raschen Termin anzusuchen.
Ist ja auch ein essentieller Teil dieses Positionspapiers, das du am Ende erwähnt hast, dass man hier schon sehr viel Information bekommt, um einfach auch den Patienten in die richtige Betreuungsebene hineinzubekommen. Was ist jetzt für gesetzt den Fall? Wir haben jetzt einen stabilen Patienten, sagen wir Hausnummer 1000, BNB ist jetzt nicht hohes Risiko, aber sicher eine signifikante Erkrankung, sollte es sich um eine Herzinsuffizienz handeln. Wie teilt sich denn dann jetzt letztendlich auf oder was macht Sinn, wer betreut wen? Weil es können nicht alle in einer Herzinsuffizienzambulanz behandelt werden, es können auch nicht alle bei einem Kardiologen behandelt werden. Also wie kann man sich das ungefähr vorstellen mit Medikamenten, Vorschreibungen, wer soll was machen? Gibt es da gewisse Aufteilungen?
Also ein Patient mit einem doch vorliegenden Risiko, aber einigermaßen stabil, der darf gerne zum Internisten oder zum Kardiologen gehen. Dieser ist für die Therapieinitiierung einmal verantwortlich. Titration, weil es geht ja um die möglichst rasche Titration und ich weiß, überall im Gesundheitssystem sind die Termine knapp, aber der Patient ist doch möglicherweise rascher nochmal wieder beim betreuenden Hausarzt. Darf hier auch die Titration über das Hausarztmanagement oder die hausärztliche Betreuung erfolgen, mit dann eben aber Folgeterminen auch wieder gerne beim Kardiologen oder beim Internisten. Vielleicht eben, und hier geht es tatsächlich auch um gute Kommunikation in einem Entlassungsschreiben oder ja, einem Entlassungsbrief, das Patienten ja in der Regel bekommen sollten, darf gerne drinstehen, Therapieanweisung oder Titration und anschließend nach erfolgter Titration Wiedervorstellung, um dann eben zu schauen, wie ist der Patient beisammen, wie ist die Symptomatik oder und brauche ich noch möglicherweise weitere Schritte unter der etablierten Therapie.
Das heißt, das ist jetzt Entlassungsmanagement, Stichwort Entlassungsmanagement für den Fall, wie es meistens ist, eben Erstdiagnose während der stationären Aufnahme. Du hast schon gesagt, möglichst viel, möglichst proaktiv titrieren, möglichst viel auf der Station, was uns diese Strong-HF-Studie gelehrt hat. Wie schnell sollte eine Anschlussbetreuung beim Niedergelassenen sein? Soll der nach 4 Wochen, 6 Wochen, 2 Monaten, 3 Monaten wieder gesehen werden, bis mal die Therapie, die verschrieben worden ist, wirkt und man weiterschaut? Oder welche Zeiträume wären hier empfehlenswert?
Also Strong HF, wenn wir uns das als Beispiel nehmen, hat initial kurzfristige Verlaufstermine gemacht mit 2 Wochen, 4 Wochen und dann wurden die Termine weiter, einfach weil man dann die Chance hat, den Patienten tatsächlich rasch auf eine gute Therapie zu bekommen. Ich glaube, man muss es ein bisschen wahrscheinlich auch je nach Versorgungsnetz, muss man ein bisschen flexibel sein und möglicherweise im ländlichen Bereich ist möglicherweise die hausärztliche Betreuung eine bessere. Im städtischen kommt man auch schnell zum Internisten. Da muss man ein bisschen flexibel sein, denke ich. Aber grundsätzlich sollte innerhalb von 2 Wochen ein Folgetermin im Idealfall zur ersten Kontrolle einmal da sein. Einfach damit der Patient die Chance hat, sich einmal neu vorzustellen, der aktuelle Ist-Zustand erhoben werden kann. Und dann obliegt es ja auch der Weiterbetreuung im niedergelassenen Bereich, da die Intervalle festzulegen. Mhm. Weil man damit eben auch die Chance hat, eine Rehospitalisierung möglicherweise abzufangen. Mhm. Genau.
Welche Standarddiagnostik empfehlen uns hier die Guidelines? Das heißt, wenn der Patient kommt, was sollte regelmäßig gemacht werden an Diagnostik, außer halt Status Anamnese, über die wir uns immer freuen und die unser Standard bleiben sollte?
Eine Blutabnahme, das BNP gerne noch einmal wieder als neuen Ist-Zustand, gerade bei Veränderung der Symptome des Patienten, sollte man sich gerne das BNP noch einmal anschauen. Ein Eisenstatus sollte zumindest einmal im Jahr erhoben werden. Ansonsten Elektrolyte und Nierenfunktionen sind natürlich wichtige Stichworte im Hinblick auf unsere Therapie, dass da die Elektrolyte im guten Bereich sind und die Nierenfunktion einigermaßen stabil zumindest bleibt.
Ja, Stichwort Nierenwerte, Kalium, Hyperkaliämie, wollen wir nicht weiter eingehen. Ich kann nur ankündigen, unsere nächste Kardiologie Online wird sich mit der Hyperkaliämie beschäftigen. Am 20. Juni, jeder herzlich eingeladen. Ein großes Thema in der Nephrologie, in der Kardiologie und in der Endokrinologie. Das heißt, hier werden wir sicher noch wesentlich mehr machen, aber das ist einmal wichtig. Diagnostik, noch eine Frage zu den Red Flags für Device-Therapien, weil wir haben auf der einen Seite die medikamentöse Therapie, sollen wir schnell einleiten, wir sollen mutiger sein, können mutiger sein, wie du richtig gesagt hast, aber Device-Therapie, das ist natürlich nichts für den niedergelassenen Allgemeinmediziner, auch nicht für den niedergelassenen Kardiologen, sondern das gehört ans Krankenhaus. Aber was sind die Red Flags, auf die ich achten soll, ob mein Patient jetzt eine erweiterte Therapie braucht?
Also zwei klassische Devices haben wir. Das ist zum einen der ICD und zum anderen das die Resynchronisationstherapie. Der ICD-Evaluierung nach 3 Monaten auf optimierter medikamentöser Therapie. Bei Hochrisikopatienten, aber das ist meistens dann auch eine Aufgabe des Krankenhauses tatsächlich, mit einer Erstdiagnose oder einer akuten Verschlechterung der Herzinsuffizienz, der hochgradig reduziert ist, der möglicherweise eben ein Patient mit einem hohen Risiko ist und auf noch keiner optimierten medikamentösen Therapie ist, den kann ich auch vorübergehend mit einer Lifevest nach Hause schicken, um dann eben ihm das Zeitfenster von 3 Monaten zu geben, um dann eben ein möglicherweise ein
Device zu implementieren. Was ist
eine Lifevest? Das ist eben eine wie eine kleine Weste, die der Patient, die Patientin trägt, mit einem Defibrillator, der aber von außen ist. Das heißt, ich habe noch kein implantiertes Device, was natürlich auch Risiken mit sich bringen kann. Sonden, die im Herzen vermieden werden können, sind genauso gute Sonden möglicherweise. Also nicht jeder Patient braucht einen Defi, aber manchmal eben als Überbrückungstherapie ist so eine tragbare Defibrillationsweste eine gute Option für Patientinnen und Patienten. Und dann die Resynchronisationstherapie, eben weil wir über Red Flags gesprochen haben. Jeder Patient sollte natürlich auch regelmäßig EKGs bekommen. Und wenn mir hier auffällt, dass der QRS-Komplex breiter wird, der Patient möglicherweise auch mit seiner Symptomatik schlechter wird, wäre das ein Zeitpunkt, den Patienten möglicherweise an ein Zentrum zu schicken, also an eine Herzinsuffizienz-Spezialambulanz, wo dann eben die Device-Therapie erneut evaluiert werden kann.
Bevor wir zur Therapie kommen, weil hier habe ich viele Fragen noch zur Therapie, die Fragen, die ich stellen möchte, weil ich glaube auch, dass sie wichtig sind. Stellenwert des Herzkatheters in der Herzinsuffizienz zur Diagnostik. Jeder Patient eine Koronarangiographie, jeder Patient einen Rechtsherzkatheter. Wie stehst du dazu? Wie stehen die Guidelines dazu?
Das hängt natürlich vom Patientenprofil ab und von der Symptomatik des Patienten. Wenn ein Patient mit typischen AP-Beschwerden kommt, natürlich ist das ein Patient, der in den Katheter gehört. Wenn ich ein hohes kardiovaskuläres Risikoprofil habe, kann ich möglicherweise eine Computertomographie der Koronarien machen, um hier das Risiko ein bisschen zu evaluieren. Je nach Alter und Risikoprofil sind auch das Patienten, die möglicherweise sich eine Koronarangiographie verdient haben. Aber bitte definitiv nicht jeden Patienten, der eine neu aufgetretene Herzinsuffizienz hat, katheterisieren. Der Rechtsherzkatheter hat einen wesentlichen Stellenwert, wird zunehmend weniger gemacht, hat seinen primären Stellen oder einen mindestens genauso großen Stellenwert einmal in der HEFPEF zur Diagnosesicherung. Wir berufen uns oft auf die Scores und die Ultraschallbefunde und ein bisschen BNP und ein bisschen Symptomatik und decken damit eben das HEFPEF-Syndrom ab, nachdem wir in der Therapie überschaubar sind mit dem SGLT2-Hämmer, dürfen wir uns das, glaube ich, erlauben. Aber um tatsächlich die Diagnose HEFPEF stellen zu können, bräuchte ich eigentlich die Rechtsherzkatheteruntersuchung.
Ist natürlich illusorisch, aber genau. Ist ein wichtiger Punkt.
Deswegen sagte ich,
so wie du gesagt hast, wir haben hier eigentlich nur Risikoscores. Die Diagnose stellt der Rechtsherzkatheter, ist undenkbar, wenn wir davon ausgehen, dass 1-2% der Erwachsenenbevölkerung eine HEFPEF hat, würden das alles bei uns übergehen.
Ja. Und eine zweite Indikation eben für den Rechtsherzkatheter, insbesondere jene Patienten, die ins fortgeschrittene Herzinsuffizienzstadium eintreten, Richtung Transplantevaluierung, mechanische Unterstützungssysteme und so weiter. Das sind auch sicher Patienten, die einen Rechtsherzkatheter brauchen.
Ja, Kommen wir gleich einmal dann zur Therapie, noch einmal zur Festsetzung, weil es ist offenbar noch nicht ganz klar. SGLT2-Hämmer, Herzinsuffizienz, für wen ist das indiziert von diesen ganzen Gruppen? HEF-REF, HEF-REF, HEF-PEF, wer profitiert davon?
Der SGLT2-Hämmer ist tatsächlich unsere leichteste oder unsere am einfachsten zu implementierende Therapiesäule. Alle Patienten, die den Stempel Diagnose Herzinsuffizienz haben, sollen einen SGLT2-Hämmer bekommen, also ein Empagliflozin oder ein Dapagliflozin mit 10 Milligramm einmal am Tag. Braucht man nichts titrieren. Nebenwirkungsarm. Wir sehen am Anfang eine leichte Verschlechterung der Nierenfunktion, die aber dann sich gut stabilisiert, die tatsächlich ein Therapieansprechen indiziert. Also das darf sein und sollte nicht dazu führen, dass der SGLT2-Hämmer wieder abgesetzt wird. Genau, also einfachste Therapiesäule im gesamten Spektrum der Herzinsuffizienz. Jeder dieser Patienten darf einen SGLT2-Hämmer bekommen.
Okay. Thema SGLT2-Hämmer und Typ-1-Diabetes und HEF-REF.
Für den Typ-1-Diabetes ist der SGLT2-Hämmer nicht zugelassen.
Ja, ist richtig. Es wird viel diskutiert. Derzeit ist er nicht zugelassen. Man versucht, Studien zu machen. Er ist nicht kontraindiziert. Wir haben aber de facto keine Studien dazu. Und deswegen grundsätzlich Vorsicht, wenn immer eher zum Spezialisten zuweisen und dort natürlich darüber reden. Ja. Ja. Eine Frage ist taucht Arni als Monopräparat oder nur in Verbindung mit einem ACEMA, ARB? Vielleicht noch ein bisschen ein Wort zum Arni, was der Arni eigentlich ist.
Ja. Der Arni ist eben ein Kombinationspräparat, also Angiotensin Rezeptor Neprilysin-Inhibitor, also ein Sartan und ein Neprilysin-Inhibitor, ist dort in einem Präparat kombiniert. Also ich greife sozusagen zwei Säulen an. Auf der einen Seite kann ich durch diese Therapie das Renin-Angiotensin-System, also den Effekt des Sartans, nutzen und das Renin-Angiotensin-System hinunterregulieren. Und auf der anderen Seite kann ich die natriuretischen Peptide insbesondere, aber auch weitere zirkulierende Neurohormone hinauf reguliert behalten, die sich langfristig eben als vorteilhaft für die Herzinsuffizienz erwiesen haben.
Aber gibt es nur als Kombinationspräparat?
Gibt es nur als Kombinationspräparat, genau. Und deswegen bitte nicht kombinieren einen ANI, also ein Entresto, im Moment ist es nur das Entresto, kombinieren mit einem ACE-Hämmer oder einem ARB. Ja. Wenn Sie das irgendwo in der Therapie auch sehen, ACE-Hämmer, ARB gerne absetzen.
Bitte. Mit ein Grund ist auch, weil der Neprilysin-Inhibitor negativ in das Renin-Angiotensin-System eingreift. Das heißt, als Monopräparat wird es nicht wirken, sondern eben nur in der Kombination.
Ja.
Und deswegen muss man gar nicht drüber diskutieren. Gibt es nicht anders, wird es auch nie anders geben. Ja. Bleiben wir noch bei den RAS-Inhibitoren, um die Abkürzungen wegzulassen, zu den Renin-Angiotensin-Inhibitoren, also ACE-Hämmer, ARB, ANI. Ja. Eine Frage, auftitrieren, rasch hast du gesagt, wichtig, Frage ist, rasches Auftitrieren scheitert in der Praxis oft am Blutdruck, heißt es. Postprandial in der Früh oder Mittag sinkt der Blutdruck dann ab. Wie gehe ich damit um, wenn temporär der Blutdruck auf 80 zu 60 hinuntergeht zum Beispiel? Wie transportiere ich das? Ist das gefährlich? Ist das nicht gefährlich? Also ein paar Worte zur Hypotension, ob symptomatisch, asymptomatisch, weil wir wollen ja doch die Dosierungen erzielen.
Genau, also wenn es um die also die Herzinsuffizienzpatienten mit reduzierter Pumpfunktion geht, die haben von Haus aus oft durchaus einen gar nicht so hohen Blutdruck. Um die 100 wäre zum Beispiel völlig in Ordnung. Und hinsichtlich des Hinunterregulierens des Blutdrucks haben wir bei uns in der, im Spezialbereich ehrlicherweise gar nicht so große Sorgen vor, sondern das, was zählt, ist im Prinzip die Symptomatik des Patienten. Also wenn er sagt, er ist schwindelig unter dieser Therapie, dann wäre das ein Indikator dafür, die Therapie möglicherweise in der Dosierung zu reduzieren. Idealerweise bitte nicht absetzen, sondern die Dosierung hinunterschrauben. Eine geringe Dosierung ist immer noch besser als keine Dosierung an Bord zu haben. Also Symptomatik erfragen, weniger den tatsächlichen Wert systolischen erheben.
Und natürlich hinterfragen, ob bei der Reduktion irgendetwas besser ist von der Klinik, weil wenn wir wissen, dass es unabhängig davon ist, entscheiden wir uns natürlich lieber wirklich für die höhere Therapie. Das heißt, auch nicht blind absetzen. Es ist so, dass der Blutdruck oft nicht steigt und auch oft die Symptomatik, sie wird schon teilweise besser, aber nicht immer besser.
Und da darf ich vielleicht noch einen Punkt hineinbringen, und zwar ist es das Patiententagebuch. Das kann man auch gerne im niedergelassenen Bereich schulen, dass Patienten eben täglich Blutdruck messen und vor allem auch das Körpergewicht messen, weil oft sieht man eben in der Therapie, dass die Patienten auf einem Diuretikum sind und die beispielsweise, jetzt weil wir gerade drüber gesprochen haben, den Ahn in der Therapie haben und dann heißt es, der Blutdruck ist so niedrig. Sie zeigen eigentlich keine Zeichen der Hypervolämie und dann wäre möglicherweise der erste Schritt, einmal das Diuretikum wegzugeben und damit hat man die Option, den ANI oder die blutdruckdämpfende Medikation mit beizubehalten. Und da ist es dann eben aber wichtig, dass die Patienten geschult sind, sich täglich auf die Waage zu stellen, damit man abfangen kann, wenn das Diuretikum vielleicht doch gebraucht wird, um hier eine Wassereinlagerung abzufangen rechtzeitig.
Und wir haben natürlich mit dem niedrigen Blutdruck, aber das ist wichtig, es ist ein Volumenstatus, oft Frage, wir haben mit dem niedrigen Blutdruck ein Problem, insofern als es auf der einen Seite natürlich eine zu beachtende Nebenwirkung der Medikamente sein kann, gleichzeitig Ausdruck des Voranschreitens der Erkrankung. Das heißt, wenn wir einen niedrigen Blutdruck haben, müssen wir genau überlegen, ist es Ausdruck des Voranschreitens der Erkrankung, wo wir dann mit dem Absetzen oder Reduzieren der Therapie eigentlich die Erkrankung nochmal voranschreiten lassen, als etwas Gutes tun. Deswegen immer hinterfragen bei Modifikationen, immer kurzfristige Kontrollen, ändert sich etwas, wird es besser, wird es schlechter. Thema MRA, das heißt eigentlich nicht MRA, sondern Finerenon. Zwei Fragen, die eine, ist es eine Gedanke bei der Herzinsuffizienz und die andere, die dann weitergeht, die Frage, ist es dem Spironolakton und Eplerenon gleichzusetzen? Ist ja alles ein MRA, ja, wir haben positive Nierendaten vom Finerenon, können wir hier austauschen? Können wir hier ersetzen?
Hier warten wir aktuell erwartungsvoll auf die Daten zum Finerenon in der Herzinsuffizienz.
Aber eigentlich nur zum HEFPEF gibt es Daten oder Studien? Gibt es auch zu HEFPEF schon Studien für die Zukunft?
Ist es nicht im Feinarztprotokoll? Ist der HEFPEF noch nichts Publiziertes, aber die HEFREF ist.
Ist da die HEFREF dabei? Würde mich sehr freuen, ja, weiß ich nicht einmal. Bist du mir um eines voraus? Aber derzeit gilt
für die Nierenprotektion, aber in der Herzinsuffizienz in der Form nicht.
Ja, also weiterhin Spironolakton, Eplerenon. Hier gibt es Klasse 1a-Indikationen, ist völlig klar. Und beim anderen haben wir keine Evidenz. Man könnte sagen, es ist self-evident. Es wird schon so sein. Ja. Wir sehen nur umgekehrt momentan natürlich keinen Vorteil in der Richtung. Ja, dann gibt es noch andere neue Medikamente. Das ist die Frage Vericiguat. Mhm. Wo ist der Stellenwert des Vericiguates heute? Dosiere ich, titrieren, ja, nein, wie schaut das aus?
Genau, das Vericiguat ist eben ein Präparat für Patienten, die eine Verschlechterung der Herzinsuffizienz erlebt haben, im Sinne einer Hospitalisierung, unter der aber etablierten Therapie, also keine neu aufgetretene Herzinsuffizienz, sondern tatsächlich unter den etablierten vier Säulen eine Progression der Erkrankung zeigen, im Spital waren aufgrund einer Dekompensation. Und dann ist das eine weitere Therapieoption, die ich diesen Patienten mit dazugeben kann. Vericiguat hat eine Reduktion von Hospitalisierung und kardiovaskulärer Mortalität als kombinierten Endpunkt gezeigt, wobei diese aber besonders getrieben wurde durch eine Verbesserung der Symptomatik und eine Reduktion der Hospitalisierung. Also es ist mit Vorsicht zu genießen, ob sich da das Outcome der Patienten verbessert, aber was sich verbessert, ist die Symptomatik und die Wahrscheinlichkeit einer Rehospitalisierung. Vericiguat wird mit maximal 10 Milligramm gegeben und wir laut Studienprotokoll starten wir in der Regel mit 2,5 bzw. 5 Milligramm und titrieren das hinauf auf bis zu 10 Milligramm. Relativ nebenwirkungsarm. Es gibt eine Gruppe von Patienten, die es sehr gut vertragen, sagen, ihnen geht es besser. Andere nehmen es und sagen, sie spüren zwar nichts, aber sie vertragen es gut. Und dann gibt es ein paar Patienten, die so ein bisschen mit untypischem Unwohlsein unspezifisch reagieren und da eher die Therapie dann wieder absetzen. Aber ansonsten hinsichtlich des Nebenwirkungsprofils relativ sicher.
Okay. Wir haben aber auch alte Therapien. Frage nach dem Digitalis. Mhm. Auf der einen Seite bekommen wir Digitoxin nicht mehr. Auf der anderen Seite ist es wieder im Kommen. Vielleicht ein paar Worte dazu, persönlicher. Also was du meinst, was da die Zukunft bringt und was unsere jetzige Datenlage dazu sagt.
Also wir sind in der Therapie sehr zurückhaltend, beziehungsweise eigentlich wüsste ich, keine Patienten bei uns in der Betreuung aktuell, die auf einem digitales Präparat sind. DigitaF ist eine Studie, die demnächst, die im Prinzip fertig ist mit der Rekrutierung, wo wir auf die Ergebnisse warten, möglicherweise im Sommer. Möglicherweise ein neues Aufflammen der Therapie.
Mhm. Sonst habe ich da. Ja, müssen wir abwarten. Es gibt so eben. Anderthalb Studien, es gibt noch eine kleine in Holland, die auch läuft. Das heißt, der Gedanke lebt, sagen wir es einmal so. Ja. Wir haben ja beim Digitoxin den Eindruck gehabt, dass es eine Dosisfrage ist, dass es vielleicht überdosiert war und verschiedene andere Fragen. Deswegen natürlich nicht vom Tisch. Und uns freut es natürlich auch immer, wenn auch ein günstiges altes Präparat einmal wiederkommt. Wir brauchen ja nicht immer nur das Neueste und das Teuerste. Ja. Zu den Devices, ein Wort zum Barostim, den du nicht erwähnt hast. Du hast die Standards ICD-CAT sehr richtig erwähnt. Ja, aber es gibt ja hier noch ein bisschen was anderes. CCM, Barostim, Frage zum Barostim. Was ist Barostim? Mhm. Und was wissen wir über den Barostim in der Herzinsuffizienz?
Der Barostim ist im Prinzip auch ein kleines Schrittmachersystem, was unter der Klavikel implantiert wird und nicht mit der Sonde ins Herz hineingeht, sondern hinauf zur Karotis und da eine Sympathikus-Stimulation machen soll durch rezidivierende Impulsabgaben. Grundidee ist, dass in der Herzinsuffizienz es zu einer Überstimulation oder Überaktivität des Sympathikus kommt. Und die Idee der Barostimulation ist eben, dass man durch das Unterbrechen des erhöhten Sympathikus-Tonus da ein Fortschreiten der Herzinsuffizienz erzielen kann. Mhm. Also eine Therapie für symptomatische Patienten, die allerdings auf der optimierten medikamentösen und auch schon Device-Therapie sind, hinsichtlich der CRT, wenn indiziert, gibt es kleine Daten, die keinen Outcome-Benefit zeigen, eine Reduktion vom NT-proBNP zeigen, ein bisschen eine symptomatische Verbesserung zeigen. Allerdings muss man auch dazu sagen, auch wenn es randomisierte Studien sind, das sind natürlich keine Sham-Controlled-Studien, sondern die Patienten wissen, dass sie dieses Device implantiert haben und damit möglicherweise, gerade wenn es um symptomatische Verbesserungserhebung geht, vorsichtig zu interpretieren. Eine Reduktion des BNPs auf der anderen Seite ist natürlich ein Zeichen dafür, dass diese Therapie einen Effekt haben könnte auf die Symptomatik oder auf den Schweregrad der Erkrankung. Aber in der Form oder erste kleine Daten, aber jetzt kein signifikanter Stellenwert in der Therapie der Herzinsuffizienz, muss man sagen.
Jo. Also wir nehmen uns noch ein bisschen Zeit, weil in der Zwischenzeit, während wir die ersten Fragen durchgearbeitet haben, ist die gleiche Menge nochmal an Fragen nachgekommen. Wir werden nicht alle beantworten können. Es tut mir wirklich furchtbar leid. Ja. Deswegen die anderen Fragen vielleicht noch ganz kurz, damit der Dedo auch noch ein bisschen Zeit hat für seine Fragen. Erstens ein ganz kurzes Wort. Du hast von der Mitralinsuffizienz, sekundäre Klappenvizien. Mhm. Bei Herzinsuffizienz gesprochen. Ein Wort vielleicht ganz kurz. Was ist, wenn der Patient herzinsuffizient wird. Bei Klappenvizien gibt es hier was Relevantes, Neues, wie lang der Eingriff Sinn macht oder nicht Sinn macht.
Genau, das ist halt immer die Frage, was ist Henne, was ist Ei? Ist die Klappeninsuffizienz zuerst da oder die Herzinsuffizienz? Wahrscheinlich in der großen Mehrheit der Fälle erst die Herzinsuffizienz und dann die Klappeninsuffizienz beim sekundären Vizium, also wo eigentlich der Klappenapparat per se intakt ist, sondern durch die Dilatation des Annulus es da zur Insuffizienz kommt. Grundsätzlich, wie ich es auch im Vortrag gesagt habe, die medikamentöse Therapie inklusive CRT-Therapie, Edge-to-Edge-Therapie ist eine Option, aber es gibt ein Window of Opportunity. Also es gibt definitiv Patienten, die zu krank sind, um hier eine prognostische Verbesserung zu erzielen. Da kann man sich dann überlegen, diesen Patienten die Therapie dennoch zukommen zu lassen, also eine Clip-Therapie als Bridge 2, sagen wir dazu, also Überbrückungstherapie, beispielsweise, wenn die Prognose entsprechend ist, zu einer Transplantation oder zu einer Bridge 2 Recovery, also einer Verbesserung wieder, wenn ich noch andere Stellschrauben habe, mit denen ich therapieren kann. Ja.
Gut, schauen wir weiter. Ganz wichtige Frage, zurückkommen zu deiner Eisentherapie. Ja. Weshalb IV, weshalb nicht als Tablette?
Genau, es gibt...
Ist viel einfacher.
Es gibt ein Trial zur oralen Therapie, Iron Out. Und der ist bei weitem, also der hat keinen Benefit der oralen Eisentherapie in diesem Patienten gezeigt. Ein wesentlicher Grund ist unter anderem, dass die Resorption des oralen Eisens definitiv unzureichend ist. Bei Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz ist ohnehin die Resorption über den Gastrointestinaltrakt eingeschränkt und die orale Eisentherapie kommt da bei weitem nicht an die Werte, die erzielt werden sollten. Mhm.
Wichtige Frage zurück zum SGLT2-Hämmer. Ja. Es kommen immer wichtigere Fragen. Wir hören deswegen auch auf keinen Fall auf. Patient wird mit Infekt aufgenommen. SGLT2-Hämmer, Sigdeidrac. Müssen wir es absetzen? Dürfen wir es beibehalten? Wenn wir es beibehalten dürfen, worauf sollen wir achten? Also ein sehr, sehr, sehr umstrittenes Thema, weil es vor allem wir zu einem großen Problem kommen. Präoperativ wird es routinemäßig in der Zwischenzeit abgesetzt, ja, und Sigdeidrac ist eigentlich schlecht definiert bis gar nicht definiert.
Ja.
Und hier im SGLT2-Hämmer ist es plötzlich schlagartig wieder sehr modern geworden.
Wir dürfen definitiv mutiger sein, den SGLT2-Hämmer mit implementiert zu lassen in der Therapie. Ja, also grundsätzlich, das, was wir fürchten, ist die Ketoazidose. Die aber eigentlich beim Diabetiker eher auftritt als beim herzinsuffizienten Patienten. Das sagen zumindest die aktuellen Daten, dass wir da eigentlich kein signifikantes Signal sehen. Hinsichtlich Operationsmanagement für Katheteruntersuchungen beispielsweise oder kleine Eingriffe lassen wir gerne den SGLT2-Hämmer implementiert. Also da gäbe es eigentlich keinen Grund, ihn abzusetzen, muss man ganz ehrlich sagen. Wahrscheinlich auch für die großen Operationen wäre es nicht erforderlich. Hier haben wir keine Daten entsprechend. Und dann ist eben das Vorsichtsmanagement das aktuell Gelebte. Es würde aber mit großer Wahrscheinlichkeit auch nichts dagegen sprechen, ihn beizubehalten. Das gleiche gilt für den Harnwegsinfekt, der eben auch bei Patienten mit unter einer SGLT2-Hämmertherapie auftreten kann. Selbst bei diesen Patienten dürften wir grundsätzlich unter begleitender antibiotischer Therapie den SGLT2-Hämmer mit belassen. Größtes Verständnis, wenn man den für diese Tage der antibiotischen Therapie oder der Harnwegsinfekttherapie einmal absetzt, aber es gäbe auch keinen Grund, ihn danach nicht wieder zu starten, es sei denn, der Patient hat rezidivierende Harnwegsinfekte. Dann ist möglicherweise die Therapie mit einem SGLT2-Hämmer keine Therapie für diesen
Patienten. Okay, also Sigdeidrac eher umstritten. Wenn er stationär ist, kann man eigentlich auch ein Blutgas machen.
Genau.
Schauen, ob er eine Azidose entwickelt. Wir wissen wenig davon.
Ja.
Wir wissen wenig, dass es irgendwie dramatische Auswirkungen hat, sollte man hinterfragen. Und wenn beim Diabetiker, beim Nicht-Diabetiker haben wir schon gar nichts in der Beziehung.
Genau.
Ja, wir haben wirklich noch ein paar offene Fragen. Wir müssen nur leider weitermachen. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Hoppala, da sind schon die nächsten nachgekommen. Wir schaffen es nicht. Wir machen sicher eine weitere Sitzung. Merken Sie sich die Fragen. Bleiben Sie dabei.